Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute das Atemzentrum des Körpers, die Lunge. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind immer noch in unserer Serie Organporträts. Und da schauen wir uns heute mal die Lunge an. Die Lunge ist ja unser Atemzentrum des Körpers und ein unverzichtbares Organ zur Gewinnung von Sauerstoff. Und Sauerstoff ist Energie. Brauchen wir unbedingt. Aber wir schauen auch auf Erkrankungen der Lunge. Zum Beispiel COPD oder Asthma. Und wir schauen, welche Wirkung richtiges Atmen auf Stressreduzierung hat. All diese Fragen und noch einiges mehr haben wir heute im Programm. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist der Chefarzt der Lungenklinik, der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Und sein Name, Professor Dr. Med Bernd Schmidt. Und er klärt uns heute richtig über die Lunge auf. Und deswegen sage ich, los geht's. Ich freue mich, dass Sie wieder bei mir sind und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Professor Schmidt.
Ja, herzlich willkommen auch Ihnen und allen, die das hören. Und ich freue mich sehr, dass ich bei Rezeptfrei dabei sein kann.
Das ist sehr schön. Und wir reden heute über die Lunge. Was kann die Lunge alles und was ist überhaupt die Lunge?
Das ist in einem Satz natürlich ganz schwer zu fassen, was die Lunge macht. Ich glaube als Lungenarzt natürlich daran, dass die Lunge das wichtigste Organ ist, schon weil es auch paarig ist, also sozusagen zwei Teile hat, einen linken und einen rechten Lungenflügel in der Anatomie. Mhm. Aber Spaß beiseite, die Lunge macht für uns im Wesentlichen das, was wir Gasaustausch nennen. Das ist für uns als Menschen die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von CO2. Quasi der Brennstoff, den wir brauchen, um Stoffwechsel und Energie zu erzeugen und zu betreiben, und die Ausscheidung von den dabei entstehenden Restprodukten, das ist im Körper unter anderem eben das CO2, was über die Lunge dann abgeatmet wird.
Okay, dann gucken wir uns auch einfach mal so an. Wenn ich dann so einatme, was passiert mit der Luft? Also wo läuft denn die hin? Also irgendwann in die Lunge?
Die Luft, wenn wir einatmen, vergrößern wir ja unseren Brustkorb und dadurch entsteht sozusagen wie eine Art Unterdruck und die Luft strömt und über unsere Nase und über unseren Mund in die Atemwege. Das ist sozusagen erstmal das, was wir von außen auch sehen, also Mund und Nase. Und dann kommt der Kehlkopf, von dem wir ja ungefähr wissen, wo er so ist, so im oberen Bereich des Halses. Mhm. Und darunter kommt dann der sogenannte Bronchialbaum oder die Atemwege, die unteren Atemwege. Das ist die Luftröhre und das sind die Bronchien. Das sind die Atemwege, das sind die Transportröhren, über die diese Luft dann in die Lunge hinein und dort selbst verteilt wird.
Und da gibt es ganz viele solche Röhren, also Bronchien.
Man muss sich vorstellen, man hat eine Luftröhre. Die ist sozusagen ein einzelnes Rohr und die zweigt sich dann nach rechts und links in die linke und rechte Lunge auf und von dort immer weiter. Und deswegen ist das Bild dieses Bronchialbaumes ähnlich wie ein Baum, den wir draußen im Wald sehen, so dass sich diese Atemwege immer weiter aufzweigen und immer dünner werden und dann eben immer weiter sich aufzweigen, immer kleiner werden und am Ende münden in dem, was wir die Lungenbläschen nennen. Und dort findet dann das statt, was wir Gasaustausch nennen, nämlich die Abgabe von CO2, von Kohlendioxid und die Aufnahme von Sauerstoff. Das findet nur in den Lungenbläschen statt. Die Atemwege, also die Bronchien, die Luftröhre und die Bronchien, die sind die Transportröhren, um die Luft von draußen zu diesen Bläschen zu transportieren.
Und muss ich mir denn jetzt vorstellen, dass so eine Lunge ganz voll ist mit solchen Bläschen, oder?
Das kann man sich schon so vorstellen, also wenn Sie bei dem Bild eines Baumes bleiben und sich vorstellen, man hat sozusagen diesen einen Stamm, der vielleicht der Luftröhre entspricht und dann zweigt sich das immer weiter auf, dann stellen sozusagen die Lungenbläschen in diesem Bild quasi die Blätter des Baumes dar. Und so ist das in der Lunge auch tatsächlich ähnlich, wenn man die Lunge bei einem Menschen, bei dem man die Lunge in Teilen wegoperiert oder bei einem verstorbenen Menschen, wo man sich die Lunge anguckt, dann sieht die so ein bisschen aus wie ein Schwamm. Das heißt, das ist ein Gewebe, was ganz viele kleine luftgefüllte Strukturen hat. Und diese kleinen luftgefüllten Strukturen sind eben die Lungenbläschen. Und dort findet eben das statt, was die Lunge tatsächlich tut, nämlich dieser Gasaustausch. Nicht in den Atemwegen, sondern in den Lungenbläschen am Ende dieser Atemwege.
Okay, aber wie kommt denn jetzt die Luft in die Bläschen und dann auch noch in meinen Körper?
Und dann muss man sich vorstellen, die Luft kommt von draußen durch diese Einatmung. Wir vergrößern unseren Brustkorb, indem wir einatmen. Die Luft strömt von außen, diesem Sog sozusagen hinterher in die Lunge, durch die Atemwege bis in die Lungenbläschen. Und in den Lungenbläschen muss man sich jetzt vorstellen, das sind ganz feine, wirklich luftgefüllte Hohlräume. Und um diese Bläschen herum sind ganz feine Gefäßnetze, also sogenannte Kapillargefäße, also ganz kleine, dünne Gefäßnetzwerke. Und zwischen diesen Gefäßen und der Luft, die in den Lungenbläschen ist, findet ein Austausch statt. Und weil in den Lungenbläschen der Sauerstoffgehalt deutlich höher ist als in den kleinen Blutgefäßnetzen und im Blut, strömt der Sauerstoff von dem luftgefüllten Lungenbläschen in das Gefäß hinein. Und umgekehrt ist die Konzentration von Kohlendioxid im Blut an dieser Stelle viel höher als in den Lungenbläschen. Deswegen strömt umgekehrt das CO2 durch die Wand des Blutgefäßes, durch eine Bindegewebsschicht in das Lungenbläschen hinein und kann dann mit der Ausatmung wieder ausgeatmet werden.
Ah, okay. Jetzt ist aber in der Luft ja nicht nur Sauerstoff. Was passiert denn mit den restlichen Sachen, die so in der Luft sind? Die werden einfach wieder ausgeatmet oder macht man irgendwas damit?
Die werden im Wesentlichen wieder ausgeatmet und werden von der Lunge nicht weiter bearbeitet. Das heißt, allergrößte Teil sind ja etwa gut 20% der Luft, macht der Sauerstoff aus. Und alle anderen Gase, die da drin sind, werden zwar zum Teil auch mit aufgenommen, aber mit denen kann der Körper gar nicht so viel machen. Also das Wesentliche wirklich, was die Lunge mit der Luft macht, ist, sie nutzt diesen Sauerstoff als quasi Brennstoff für die Energieproduktion im menschlichen Körper und nutzt das Kohlendioxid als Abfallprodukt für die Abatmung, dass wir wieder loswerden wollen. Ist die grundlegende Funktion der Lunge im Rahmen der Sauerstoffversorgung.
Okay, jetzt hört man ja auch immer wieder, wie man denn so richtig atmen soll, ne? Nicht so flach oder man tief oder keine Ahnung, gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten zu atmen.
Wir können als Menschen halt sehr, sehr angepasst unsere Atmung deutlich verändern. Wir können, wenn man sich das mal überlegt, wir atmen so in der Ruhe, atmen wir etwa 3 Liter pro Minute ein und aus. Jeweils ein und wie gesagt den großen Teil davon auch wieder aus. Wir können aber, wenn wir uns anstrengen, wenn wir Marathon laufen, wenn wir irgendwo hochklettern, wenn wir uns ganz doll anstrengen, können wir das um ein Vielfaches erhöhen. Also wir können bis zu 100 Liter pro Minute durch die Lunge hindurch atmen, durch ganz schnelles und ganz tiefes Ein- und Ausatmen. Das heißt, wir haben eine Riesenreserve in einer gesunden Lunge, diese Atmung zu verstärken und damit natürlich auch eine ganz große Breite unsere Sauerstoffaufnahme zu steigern. Und das hilft uns Menschen sehr, angepasst an das, was wir tun, wenn ich so gemütlich beim Kaffee sitze oder wenn ich so gemütlich, so wie jetzt, an meinem Schreibtisch sitze, dann brauche ich natürlich viel weniger Energie und viel weniger Sauerstoff, als wenn ich jetzt draußen im warmen Sommer in den Bergen eine große Wanderung mache oder wenn ich einen Marathon laufe oder. Das heißt, wenn ich mich anstrenge, dann braucht der Körper viel mehr Sauerstoff. Und dann kann er das darüber steuern, dass er einfach die Atmung tiefer und viel schneller macht. Das kennen wir alle, wenn wir hinterm Bus herrennen, dann sind wir danach, dann merken wir atmen ganz schön schnell dann für ein paar Atemzüge. Und dann müssen wir danach auch noch ein bisschen weiter schnell atmen, weil der Körper tatsächlich das auch wieder abatmen muss, was wir dann sozusagen in diesen vielleicht wenigen Schritten aufgenommen haben. Also das ist super angepasst und funktioniert großartig in der Lunge.
Das ist natürlich gut. Aber man sagt ja auch immer, wenn man irgendwie so aufgeregt ist oder angespannt ist, dass man irgendwie tief atmen soll oder sowas. Was passiert denn da? Also kommt denn da auch mehr Sauerstoff in den Körper? Oder?
Also letztlich können wir auch durch das tiefe Atmen, also durch die Atemtiefe, genauso wie durch die Atemfrequenz, also durch die wie schnell wir hin und her atmen, einfach schlichtweg die Menge an Luft und damit die Menge an Sauerstoff, die wir aufnehmen können, regulieren. Das macht der Körper automatisch. Das heißt, wir müssen nicht aktiv sagen, ich muss jetzt schnell atmen, sondern der Körper ist in seinen Regelmechanismen so gut aufgestellt, dass in dem Fall, in dem wir mehr Sauerstoff brauchen, unser Organismus, unser Körper, die Muskeln, die dafür zuständig sind, anfangen, schneller und tiefere Atmung zu ermöglichen. Das heißt, es ist nicht vorteilhaft oder nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht, wenn man tief ein- oder tief ausatmet, sondern das ist einfach eine Anpassung an den Bedarf, den wir haben.
Ach so,
an den Sauerstoffbedarf im Wesentlichen.
Ja.
Danach steuert der Körper das.
Okay. Jetzt gibt es aber bestimmt auch sicherlich Sachen, die der Lunge ja nicht so gut tun oder gar schaden.
Also ja, die gibt es. Die Sachen, die der Lunge schaden, die kennen wir auch gut. Die kennen auch die meisten Menschen ganz gut. Das eine sind Sachen, die akut schaden. Also wenn wir irgendwo Gase oder Dämpfe wahrnehmen, die sehr stark und sehr unangenehm sind, die vielleicht ätzende Gerüche sind oder ätzende Substanzen, die man einatmet, wo man unmittelbar merkt, das tut vielleicht sogar weh oder das reizt die Atemwege oder wir bekommen einen Hustenreiz davon, dann wissen wir, der Hustenreiz ist nichts anderes als das Signal unserer Lunge, dass sie etwas loswerden möchte. Also wenn wir etwas Reizendes einatmen, reizende Gase, also der ein oder andere kennt vielleicht noch Ammoniak aus seinem Schulunterricht, Chemieunterricht, extrem unangenehm in den Atemwegen, sehr, sehr stark reizend, dann fängt man an zu husten, weil der Körper signalisiert, das, was da jetzt gerade drin ist, möchte ich loswerden. Bei einer Infektion möchte der Körper über dieses Husten zum Beispiel auch Sekret oder Bakterien loswerden. Das macht er auch gut.
Ja.
Das ist also das, was akut reizend ist. Das kann genauso gut auch Stäube sein. Also wenn wir jetzt irgendwo wenn man sich vorstellt, ein Industriearbeitsplatz, wo gesägt, geschliffen, gefeilt wird, wo also Dämpfe und Stäube entstehen bei der Arbeit und die kommen in die Atemwege, dann kann das zu akuten Reizungen führen. Und diese akuten Reizungen führen dazu, dass wir husten müssen. Der Körper wehrt sich dagegen.
Okay.
Das sind die akuten Schadstoffe und die akuten Reizsituationen, die wir alle kennen. Was wir aber auch alle kennen, ist der eher chronische Reiz, den wir zum Beispiel durch das Rauchen haben. Wir wissen, dass beim Zigarettenrauchen hunderte von Substanzen in diesem Verbrennungsprodukt des Tabaks enthalten sind. Und das sind alle Substanzen, die die Atemwege reizen, schädigen, dort Entzündungen auslösen in der Schleimhaut, also in der Innenschicht, in der Innenhaut dieser Atemwege. Und diese reizenden Substanzen führen dort zu einer chronischen Entzündung. Und diese chronische Entzündung ist dann das, was wir landläufig als eine chronische Bronchitis, also eine chronische Atemwegsentzündung bezeichnen.
Diese COPD denn?
Bitte?
Diese COPD ist es denn, oder?
Und das ist dann auf dem Weg zu einer COPD, zum Beispiel das, was wir regelhaft beobachten, also die klassische Entwicklung ist, Sie haben einen Raucher und der Raucher hustet halt und der Raucher hat eine chronische Bronchitis. Das weiß der Raucher auch, weil er nämlich weiß, dass er hustet. Das gehört zu seinem Leben dazu.
Ja.
Das ist für ihn auch gar nicht unbedingt Krankheit, sondern das ist einfach Teil seines Alltags.
Ah.
Problematisch wird das dann für den Raucher selbst, vor allen Dingen dann, wenn er schlechter Luft bekommt. Und da kommt eben das Krankheitsbild einer COPD, das ist sozusagen die chronisch obstruktive Bronchitis, und obstruktiv heißt eine Verengung, eine Verkleinerung dieser Atemwege, sodass die Luft schlichtweg schlechter dadurch geht. Und das ist etwas, was dann zu einem wirklichen Krankheitsbild, zu einem chronischen Krankheitsbild wirkt. Und da ist sehr gut verstanden, weil das einfach so wahnsinnig viele Leute haben, der Schadstoff von außen, das Rauchen, die Abgase der Zigarette, die sind dafür verantwortlich, dass eine solche chronische Entzündung und dann in der Folge auch eine chronisch obstruktive Entzündung, eine chronisch obstruktive Bronchitis entsteht und dann eben wirklich zu einer echten schweren Krankheit wird.
Ja, okay. Und da gibt es ja auch Lungenkrebs. Also das ist dann aber halt Krebs wie im Körper halt, da wachsen Tumore in der Lunge.
Genau, Lungenkrebs ist die Krebserkrankung, die in der Lunge entsteht, also die sozusagen in den Atemwegen entsteht, in der Regel tatsächlich auch in den Atemwegen und nicht so sehr in den Lungenbläschen. Es gibt beide Formen letztlich, und bei fortgeschritteneren Lungenkrebserkrankungen sind sowohl die Atemwege als auch die Lungenbläschen davon betroffen. Das sind ja dann Knoten und große Knoten und auch oftmals dann mehrere Knoten in der Lunge. Da ist also tatsächlich sowohl das bläschentragende Lungengewebe als auch die Struktur der Atemwege, die ja wie so Leitungen, wie so Luftleitungen eigentlich funktionieren, betroffen. Die Krebsentstehung findet wahrscheinlich meistens in den Atemwegen statt. Also in der Schleimhaut der Atemwege, und dort entstehen eben die unterschiedlichen Arten von Lungenkrebs, die dann zu dieser Erkrankung führt, die dann unter Umständen auch für das Leben des Patienten bedrohlich sind.
Okay. Jetzt hört man ja auch immer mal wieder, dass man so Teile der Lunge entfernen kann und trotzdem atmet man ja. Stimmt das?
Man kann tatsächlich Teile der Lunge entfernen und kann das gut überleben. Wir machen das ja, beziehungsweise die geschätzten Kolleginnen und Kollegen in der Thoraxchirurgie, in der Lungenchirurgie machen das ja regelmäßig, zum Beispiel in der Behandlung von Lungenkrebserkrankungen.
Ja.
Das heißt, da wird ein Teil des Lungengewebes entfernt, in dem ein Tumor sitzt, und die Patienten leben danach trotzdem weiter. Man kann sich ungefähr vorstellen, dass man bei einer gesunden Lunge, also ein Patient, der ein normales Organ Lunge hat, durchaus die eine Hälfte, also einen ganzen Lungenflügel, entfernen kann. Der Patient ist danach oft etwas weniger leistungsfähig. Das ist auch etwas, was der Patient merkt.
Ja.
Aber das kann man gut oder sogar sehr gut überleben.
Okay.
Wenn man lungenkrank ist, das heißt schon eine andere Lungenerkrankung, wie zum Beispiel eine COPD hat, dann wird das weniger. Dann kann man weniger Lungengewebe entfernen.
Ach so.
Und wir überlegen, wenn wir mit den Thoraxchirurgen gemeinsam darüber nachdenken, wie man zum Beispiel einen Patienten mit einer Lungenkrebserkrankung gut behandeln kann, dann überlegen wir ganz genau vorher, wie viel Lunge könnte man bei diesem Patienten entfernen, ohne dass man dem wirklich einen schweren Schaden zufügt, also ohne dass der am Ende eben so wenig Luft hat, dass er eigentlich gar nicht mehr leben kann.
Ja, okay.
Und das kann man ganz gut vorher berechnen. Da gibt es sehr viel Erfahrungswerte. Und das ist etwas, was wir vor einer Lungenoperation gemeinsam überlegen. Und das hängt eben einerseits davon ab, wie groß ist der Teil der Lunge, den man bei so einer Operation entfernen müsste oder muss. Und andererseits davon, wie gesund ist der Rest der Lunge, der dann noch zur Verfügung steht.
Ah, okay.
Und je gesünder diese Lunge ist, das heißt, je fitter die Lunge ist, desto mehr kann man entfernen, weil der Rest das dann übernehmen kann.
Okay. Muss ich schon sagen, fitte Lunge? Was kann ich denn tun, damit meine Lunge fit bleibt und damit ich ihr was Gutes tue?
Die Lunge an sich braucht keine Pflege, so wie wir uns jetzt vielleicht Hautpflege vorstellen oder sonst wie etwas, was wir wirklich an Medikamenten, an Substanzen, an Ernährung oder so etwas zuführen müssen. Mhm. Die Lunge braucht frische Luft. Mhm. Die Lunge profitiert sehr davon, wenn man aktiv ist. Das heißt, wenn man auch immer mal in den Bereich kommt, in dem man wirklich deutlich mehr atmet. Also das, was wir vorhin besprochen haben, die Situation, in der Menschen einfach viel mehr Luft bewegen, weil sie den Sauerstoff brauchen, zum Beispiel bei körperlicher Anstrengung, bei Sport, bei Aktivitäten. Mhm. Das tut der Lunge gut. Und wir wissen auch, dass dieses körperliche Training, das haben wir sehr, sehr gut gelernt in den letzten Jahren, dass dieses körperliche Training für die Funktion der Lunge extrem hilfreich ist. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, der lungenkrank ist, dann ist eine der wichtigsten Empfehlungen, bleiben Sie trotzdem fit, halten Sie sich beweglich, bleiben Sie, trainieren Sie weiter. Mhm. Weil dieses Training dazu führt, dass das Organ, dass es dem Organ gut geht. Und das Wesentliche ist, und das ist natürlich eine relativ harte Erkenntnis, alle Schadstoffe, die die Lunge gefährden können, sind eben wirklich ein Problem. Mhm. Das Rauchen ist auch dann ein Problem, wenn ich eben nur ganz wenig rauche.
Ja.
Der Raucher, der aufgrund seines Rauchverhaltens, seines Rauchens, eine Lungenerkrankung hat, wie zum Beispiel eine COPD oder auch einen Lungenkrebs, der ja auch im Wesentlichen durch Rauchen bedingt ist, der darf eben eigentlich gar nicht mehr rauchen.
Okay.
Weil wir wissen, dass das Weiterrauchen in diesen Situationen halt extrem negative Folgen hat für die weitere Entwicklung auch von solchen Krankheiten.
Also ist eigentlich
bei diesen Patienten ist es doppelt und dreifach wichtig, dass wir gemeinsam kämpfen, wie kriegen wir das mit den Patienten hin, dass sie aufhören können oder dass sie einen Weg finden, mit dem Rauchen aufzuhören.
Okay, also.
Und das ist das Wichtigste, was man tun kann. Also Aktivität auf der einen Seite, tatsächlich die Lunge mit ihren Fähigkeiten auch wirklich fordern und auf der anderen Seite alles, was Schadstoff ist, alles, was inhalative Schadstoffe sind, also am Arbeitsplatz zum Beispiel, gibt es hier ganz klare Vorgaben, wann man auch Masken zu tragen hat, um zum Beispiel Staubbelastung oder Gasbelastung zu vermeiden. Diese Dinge schützen die Atemwege natürlich auch, aber das ist ja eine sehr kleine Gruppe, die davon betroffen ist. Vom Rauchen sind eben sehr viele betroffen. Also Schadstoffe vermeiden, körperliches Training und die Lungenmöglichkeiten wirklich ausnutzen.
Ja.
Das ist das, was wir den das ist die beste Pflege für dieses Organ.
Okay. Und sagt man ja auch immer, so an die Küste fahren oder so also so diese Salzluft oder so ist irgendwie ganz
ja,
gut.
Ja, das ist durchaus etwas, was viele Patienten nicht nur angenehm finden, sondern was Patienten tatsächlich auch hilft, weil sie dort besser trainieren können.
Mhm.
Da kommen zwei Sachen zueinander. Das eine ist der Salzgehalt in der Luft und vor allen Dingen aber die Feuchtigkeit der Luft.
Aha.
Das heißt, eine angefeuchtete Atemluft kann durchaus günstig sein, weil sie dazu führt, dass die Lunge ihre Reinigungsmechanismen besser nutzen kann.
Ah.
Das heißt, wir haben häufig Patienten, die haben ja Sekret, was sie nicht so gut rausgehustet bekommen und die profitieren total davon, wenn sie zum Beispiel inhalieren.
Mhm.
Und wenn sie an der Nordsee spazieren gehen und es ist eine ordentliche steife Brise, dann haben sie durchaus ja einen ähnlichen Effekt wie inhalieren. Nämlich sie atmen Luft ein, die sehr feucht ist und die teilweise eben auch sehr salzhaltig ist und durch diese feuchte, salzhaltige Luft löst sich Sekret für viele Patienten. Andere Patienten berichten aber auch, dass gerade dieser dauernde Wind für sie unangenehm ist, weil sie natürlich auch gegen einen solchen Gegendruck, gegen einen solchen Wind auch wieder ausatmen müssen. Das kann durchaus auch anstrengend sein. Das müssen Patienten ausprobieren.
Okay.
Grundsätzlich ist sicherlich eine befeuchtete Luft oder eine feuchte Luft zum Atmen angenehmer als eine extrem trockene Luft. Das kennen wir ja auch, wenn wir so in klimatisierten Räumen lange sind,
ja,
wo die Luft oftmals sehr trocken ist, dann empfinden wir das als unangenehm und als reizend.
Stimmt.
Und entwickeln auch durchaus schneller mal zum Beispiel Lungeninfekte, weil die Abwehr einfach nicht so gut funktioniert.
Ja,
also eine gewisse Befeuchtung der Luft oder eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft ist günstig, was nicht heißt, dass jeder normale Mensch jetzt ein Inhalationsgerät in seinem Schreibtisch braucht.
Okay.
Das ist Quatsch.
Aber
das ist eben das vereinfacht die Reinigungsmechanismen und unterstützt das, was die Lunge selber sonst tun kann.
Okay. Prima, dann habe ich ja einen ganz guten Überblick. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen, was die Lunge so macht oder kann?
Ich glaube, wir haben die wesentlichen Sachen, die Lunge kann und die sie für uns tut, zumindest im Kern ganz gut zusammengefasst. Mhm. Ich glaube, man muss sich immer klar machen, die Lunge ist ein sehr fragiles Organ. Diese kleinen Bläschen, die gehen halt schon auch kaputt, wenn man sie quält und wenn man sie piesackt.
Okay.
Und alles, was sozusagen dort nicht hineingehört, und da ist wirklich das Stichwort Schadstoffe, die man inhalieren kann, sind tatsächlich nicht gut.
Mhm.
Insbesondere, wenn man sie regelmäßig inhaliert, sind sie gar nicht gut. Das ist etwas, was man sich, glaube ich, merken kann. Und damit pflegen wir unsere Lunge, glaube ich, im allerbesten.
Okay, wunderbar. Dann haben wir wirklich einen guten Überblick bekommen über dieses faszinierende Organ. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben, Herr Professor Schmidt.
Ich danke Ihnen und allzeit gute Luft.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.